Also ganz klar muss man sagen, es ist ein Thema, was natürlich schon seit Jahren unter den Nägeln brennt. Es ist sozusagen der aktuelle Bezug vorhanden, aber wir wollten einfach klarstellen, was Rätinnen, linke Rätinnen machen können und so eine kleine Handlungsanweisung geben, damit sie tatsächlich auch mutig in die kommenden, aber auch schon in die bestehenden Gremien reingehen können, ohne von vorne anfangen zu müssen, ohne sich bestimmte Fragen stellen zu müssen, die dann vielleicht die Arbeit doch erstmal behindern oder schwerer machen.
In eurer Publikation geht ihr zunächst erst einmal auf das ein, was man über die Geschichte, die vergangenen Aktivitäten von Rechten in kommunalen Gremien sagen kann. Auf was werft ihr denn da diesen historischen Blick?
Was wir versucht haben, ist ganz klar zu sagen, es ist kein neues Phänomen. Rechte Akteurinnen in kommunalen Gremien gibt es schon nach 1945 deutlich in Westdeutschland, aber auch zur Wendezeit dann in den letzten Wahlen der DDR. Und vor allen Dingen alle Leute, die in den letzten 30 Jahren aktiv kommunale Politik gemacht haben, denen wird aufgefallen sein, dass rechte Politikerinnen Standard sind. Es gibt sie überall, es gab lange DVU, ganz lange NPD, es gibt diese Probewegungen, gab es eine Schildpartei in Hamburg. Es ist kein neues Phänomen, darauf wollten wir hinweisen und trotzdem ist die Situation heute so ein bisschen eine andere aufgrund einer AfD im Bundestag.
Einer AfD im Bundestag, auch in verschiedenen kommunalen Gremien ist die AfD schon vertreten. Wie sieht denn die Spezifik der Kommunalpolitik aus? Also wenn ihr euch quasi ganz konkret an Politikerinnen und Politiker wendet, die im kommunalen Bereich tätig sind und eben nicht auf Landes- oder Bundesebene. Was macht diese Kommunalpolitik aus, dass ihr euch da spezifisch an diese Zielgruppe wendet?
Wir wenden uns aktiv an sie, um klarzumachen, dass die kommunale Ebene wahnsinnig wichtig ist. Sie wird immer wieder vernachlässigt. Auch momentan wird immer über die Europawahl geredet am Sonntag. Aber die kommunalen Gremien fallen ganz oft hinten runter. Was aber wichtig ist, ist, dass es die Bezugsebene ist, die für Menschen wie du und mich wahrscheinlich viel näher greifbar ist. Das ist die Abgeordnete oder die Verordnete, die Mandatsträgerin, die dann tatsächlich mal die Nachbarin war oder immer noch die Nachbarin ist. Die sozialen Probleme kann man direkter ansprechen. Die Parkbank nebenan ist kaputt. Also es sind so Lebenswirklichkeiten, Alltagspolitiken, die viel näher greifbar sind und deswegen aber auch besonders wichtig, bestimmten Umgangsformen oder Möglichkeiten einfach zu präsentieren.
Welche Rolle spielt denn da, dass einige lokale Gremien ehrenamtlich besetzt sind oder spielt es überhaupt eine Rolle?
Ich glaube, es spielt eine Rolle insofern, dass die ehrenamtlichen Verordneten natürlich nebenbei Vollzeitjobs machen. Sie machen das ehrenamtlich. Es gibt weniger Zeit, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die da mit einem im Gremium sitzen. Anträge werden vielleicht nicht ganz so gründlich gelesen, wobei das in anderen Gremien auch ähnlich ist. Aber es ist natürlich ein Zeitfaktor ganz besonders. Und dann aber auch, lass uns Arbeitskollegen sein und dann sitzen wir wahrscheinlich in unterschiedlichen Parteien und Fraktionen im Gremium. So eine Sachen spielen natürlich ganz klar eine Rolle.
Rechte Akteurinnen, rechte Akteure in kommunalen Gremien sind keine Neuheit. Wenn man das so grob fragen kann, was kann man denn dazu sagen? Wie wird aktuell mit denen umgegangen? Welche Umgangsformen gab es in der Vergangenheit und gibt es in der Gegenwart?
Das lässt sich nicht ganz klar sagen, weil es natürlich immer aufs kommunale Gremium ankommt. Wir haben Gremien wie die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, wo die andere als sehr linke Bürgergemeinschaft drin sitzt, die ganz klar gesagt haben, wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen und wenn ihr Anträge schreibt, die wir unterstützen wollen, also an andere Fraktionen gerichtet, dann tut es nicht mit der AfD, dann arbeitet mit ihnen auch nicht zusammen. Es gibt aber genauso ganz viele Fraktionen und Gremien, die klar gesagt haben, okay, wir müssen sie integrieren, wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, denn ansonsten funktioniert das hier nicht. Es gibt auch Menschen, die wir getroffen haben und interviewt haben, die klar gesagt haben, natürlich gehe ich mit denen hinterher ein Bier trinken, weil wir kennen uns schon seit 30 Jahren. Das ist also tatsächlich ganz unterschiedlich und kommt immer auf die Gelegenheit vor Ort an. Kennt man sich noch nicht, sind die Leute neu und wie viel Zeit hat man auch tatsächlich, sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen und gleichzeitig muss man sich auch im Umgang mit rechten Akteurinnen immer ein bisschen wohlfühlen. Wo ist mein Spielraum? Traue ich mich tatsächlich jetzt nicht die Hand zu geben bei einem öffentlichen Empfang oder ähnliches?
NPD-Schill-Partei, solche Akteure hast du schon angesprochen. Ein Punkt, den ihr auch beleuchtet in der Publikation, sind extreme Rechte in etablierten Parteien. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der auch öfters mal übersehen wird, dass das ja quasi keine Sache von Parteigrenzen ist. Worauf geht ihr denn da genau ein?
Was wir versucht haben darzustellen, ist zu sagen, guckt euch die einzelnen Fraktionen in eurem Gremium genauer an. Personen sind gewechselt von der CDU in die AfD und gleichzeitig gibt es natürlich auch in der CDU und der CSU in Freien Wählern ganz besonders rechte Akteurinnen, ganz klar. Und man muss sich schon einzelne Parteien angucken und einzelne Personen angucken, wo kommen sie her, was ist ihr Hintergrund, wo waren sie vielleicht vorher organisiert, und das hört natürlich nicht bei bestimmten Parteien auf. Also man muss schon gucken, welche Person sitzt da, mit wem habe ich es zu tun. Und da weisen wir auch ein bisschen darauf hin, mobile Beratungsteams vor Ort zu nutzen, vielleicht auch Antifa-Strukturen, zu gucken, wer sitzt da, kann ich mich darüber informieren, und das definitiv parteiübergreifend.
Ihr habt recherchiert zu den Themen, die rechte Akteurinnen, rechte Akteure auf die Tagesordnung bringen. Welche Schwerpunkte gibt es denn da und wie habt ihr auch das aufgearbeitet?
Wir haben klar versucht, ein Spektrum an Themen aufzumachen. Das ist ganz schön viel. Kommunale Gremien befassen sich gefühlt mit allem, was einem so begegnen kann. Egal, ob das auf kommunaler Ebene entschieden wird oder nicht. Was bestimmte rechte Parteien gerade versuchen, ist, sich als Kümmererpartei, also irgendwie als Sozialpartei reinzumogeln und sozusagen die soziale Karte zu spielen. Aber es gibt natürlich ganz viel Anti-Gender-Politik, Politik gegen Menschen mit Behinderung, dieses Ausspielen von Migrantinnen gegen die typisch deutschen Bürgerinnen, würden sie es wahrscheinlich nennen. Auch wenn es um Gelder für Obdachlose Ähnliches geht, gibt es immer eine Migrationsfrage dahinter. Es wird immer danach gefragt, wie viel Geld wird eigentlich für Migration ausgegeben und für Migrantinnen, und können wir nicht mehr Geld für deutsche Bürgerinnen ausgeben? Und das sind so die Hauptthemen, aber sie schaffen es auch, die Migrationsfrage bei Umweltpolitik oder Ähnliches mit reinzumischen.
Ihr gebt Hinweise für den konkreten Umgang in verschiedenen Situationen. Was sind denn da eure Empfehlungen und was empfehlt ihr vielleicht auch gerade nicht?
Genau, wir können nicht sagen, mach das nicht und mach das. Deswegen habe ich vorhin gesagt, man muss sich natürlich immer mit Optionen wohlfühlen. Wir raten ganz stark davon ab, Anträgen rechter Fraktionen zuzustimmen. Das ist, glaube ich, ein absolutes No-Go, wenn man sagen möchte, wir sind für mehr Toleranz und für eine sozialere Politik. Denn jeder Antrag von rechten Akteurinnen, also egal ob er heißt, wir sind für Kindergeld für alle, hat natürlich einen nationalistischen Hintergrund. Und genau den sollte man immer wieder betonen. Man müsste darauf eingehen. Man muss immer wieder betonen, warum man bestimmte Sachen ablehnt, warum man mit ihnen so umgeht. Wenn der eine Abgeordnete im kommunalen Gremien jetzt ausfallen wird, rassistisch, dann einfach aufzustehen, Protest zu zeigen, auch im Nachhinein immer wieder seinen eigenen Wählerinnen und Wählern zu erklären, warum man genau das macht und was einen daran stört, und die eigene Position und die eigenen Themen zu stärken.
Rätinnen gegen Rechts, Umgang mit Rechten in kommunalen Gremien, so heißt die Publikation, über die wir hier gerade sprechen, herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und das letzte Kapitel ist übertitelt mit Haltung zeigen, Angebote schaffen. Und da empfiehlt ihr ja quasi, dass man auch in die Offensive geht. Was sind denn diese Angebote, die geschaffen werden sollen?
Uns ist wichtig klarzumachen, dass linke Akteurinnen die sozialeren Akteurinnen sind. Also gerade wenn es um dieses Kümmerer-Ding geht, das darf man Rechten nicht überlassen. Und wir sind der Meinung, man muss positiv Angebote schaffen, man muss eigene Themen setzen und ganz klar sagen, wir schaffen sichere Räume, sei es Sprechstunden, sei es Unterstützung bei Ämtern, auch eine Ämterbegleitung herzustellen, natürlich auch für Menschen mit Behinderung, Obdachlosen, Migrantinnen, LGBTQI, also so Menschen, die auf jeden Fall bei rechten Akteurinnen hinterfallen, Veranstaltungen organisieren, aber auch Projekte schützen und unterstützen. Also ich finde, Diffusion könnte ein gutes Beispiel sein, zu sagen, hier gibt es einen Angriff gegen eine Kulturszene und da muss man natürlich auch anwesend sein, man muss dagegen vorgehen und ganz klar Haltung und Kante gegen Rechts und rechte Aktivitäten zeigen.